Kapitel 20. Zweiter Stock. OP-Trakt im Keil 1, OP3. 12.33 Uhr. Das Piepsen und Schlürfen der Maschinen war das einzige Geräusch bei dem komplizierten Eingriff, den Pavel Semki am offenen Bauch durchführen musste, weil es wegen der vielen Vernarbungen mit dem Endoskop nicht geklappt hatte. Es nervte alle. Ein Bauch aufmachen zu müssen, bedeutete mehr Arbeit, viel, viel mehr Arbeit. Ein komplett anderes Instrumentarium wurde gebraucht, um weiter operieren zu können. Die Siebe zu wechseln mitten in der Operation war ein störanfälliger Moment, den jeder Operateur zu vermeiden versuchte. Aber es ging wirklich nicht. Semmel kam keine 10 Zentimeter weit mit dem Endoskop. Dabei war er derjenige mit der größten Erfahrung für diese Eingriffe. Es half nichts. Sie mussten umsteigen auf die offene Methode. Einen großen Schnitt durch alle Bauchschichten, um den Darm besser sehen zu können. Das war sicherer für den Patienten. Denn kaum etwas wurde mehr gefürchtet als unbemerkt vor sich hin blutende Gefäßverletzungen durch die endoskopische Methode. Den Patienten hatten sie vorher aufgeklärt. Das war nicht das Problem. Denn es war sogar vorherzusehen mit 3 abdominellen Voroperationen, dass dieser Grad der Vernarbung einen mikroinvasiven Eingriff scheitern lassen würde. Semki und der Patient waren sich einig gewesen, es trotzdem zu versuchen. Der Patient hatte Vertrauen und Semki Erfahrung. Aber es ging nicht. Gut, sagte Semki zur OP-Springerin, rufen Sie Oberarzt Goldner an und sagen Sie ihm, dass es sich hier verzögert. So wie es aussieht, wohl mindestens um eine Stunde. Fragen Sie ihn bitte, ob er für mich schon mal die Sprechstunde beginnen könnte. Wir machen dann fliegenden Wechsel. Die Schwester, von der man nur die riesigen schwarzen Augen zwischen Mundschutz und OP-Haube sah, nickte wortlos und verschwand. Es rumpelte, als sie die schwere Schiebetür zum Vorbereitungsraum der Anästhesie aufzog und hinter sich schloss. Dann war da wieder nur das Piepsen und Schlürfen. Und das metallische Klappern des Bestecks, wenn der instrumentierende OP-Pfleger einen gestielten Tupfer entgegennahm und im Austausch eine passende Klemme reichte. Semmel war hochkonzentriert und gab knappe Anweisungen. Die beiden Assistenten standen in strenger Formation und Hierarchie zum Helfen bereit. So charmant und unkonventionell der Gelegenheitspianist auch sonst sein konnte, im OP verstand er keinen Spaß. Jeder Handgriff musste sitzen, er erklärte nicht gerne. Sein erster Assistent sollte sehr sicher die Fäden der Nähte verknoten können, war für die Blutstillung verantwortlich und hatte die OP-Lampe neu auszurichten, wenn Semkis Bullenschädel den Lichtstrahl in den offenen Bauch behinderte. Der Griff der OP-Leuchte war steril abgedeckt, so dass die Ärzte direkt danach greifen konnten. Aber im Team war jede Aufgabe, jede Funktion streng einem der 3 Akteure am offenen Situs zugewiesen, damit nicht aus Versehen jemand nach einem unsterilen Gegenstand greifen konnte und die Keime in die Wunde brachte. Alles wirkte sehr einfach und klar in der Struktur. Aber hinter jeder gelungenen OP steckte ein unglaublich großer logistischer Aufwand und viel, viel Berufserfahrung. Der 2. Assistent war heute Herr Röhricht, in der Funktion als Hakenhalter. Er hatte von vornherein bereitgestanden für den offenen Eingriff, fertig desinfiziert, gewaschen, wie man in der Chirurgie sagte. Schnell war er mit erhobenen Händen in den sterilen Kittel geschlüpft, den ihm der OP-Pfleger hinhielt, Handschuhe an und dann an den Tisch treten, an seinen vorgegebenen Platz. Ein festes Ritual, das Röhricht sehr genoss. Hakenhalten war ein undankbarer Job, der auch dadurch nicht besser wurde, dass alle immer betonten, wie wichtig diese Hintergrundarbeit war. Natürlich war es unerlässlich, die Haken locker zu halten und nicht zu stark auseinanderzureißen, weil sonst später die Haut nekrotisch wurde, abstarb. Es war aber ebenso ein Vergehen, zu schlapp zuzugreifen oder gar Todsünde, die klaffende Wunde so schief zu ziehen, dass die Sicht des Operateurs und seines Assistenten auf den Situs litt. Das dritte Rad am Wagen zu sein, war immer blöd. Jede OP-Schwester am Tisch hatte es besser. Denn im Zweifel war immer der Hakenhalter schuld, das war ein altes Gesetz. Semmel versuchte stets, sein ungnädiges Verhalten dem Dritten gegenüber nach seinem gelungenen Eingriff wieder gutzumachen, indem er den ersten Assistenten frühzeitig abtreten und den zweiten dann zunähen ließ, um ihm dabei etwas über die Hintergründe seines operativen Handelns zu erzählen. Aber soweit war es jetzt noch nicht. Noch lange nicht. Semki streckte eine Hand aus und wartete. Den Blick fest auf das Bauchinnere geheftet, die andere Hand hielt irgendwo da drin mit 2 großen Fingern etwas fest. Nach 5 Sekunden hob er den Blick aus dem Bauch und richtete ihn bohrend auf den instrumentierenden OP-Pfleger. Immer noch die Hand zu ihm ausgestreckt, Handfläche nach oben. Sein Blick war ein einziges Ausrufezeichen. Etwas anderes konnte man unter seiner Vollverkleidung nicht sehen. Der Pfleger fragte, »Was denn, Tupfer? Welcher denn? Pflaum oder Kirschkern?« »Den Kauter, verdammt!« knurrte Semmel. »Aber Dalli!« »Kann ich doch nicht wissen,« maulte der Pfleger.
Schnauze jetzt, hier blutet's. Und ich will den Thermokauter, verstanden?
Mit beleidigtem Nachdruck klatschte der störrische OP-Pfleger dem Chirurgen das elektrische Kautermesser in die Hand. Der hielt das Instrument an die Pinzette des ersten Assistenten, bis es im Bauch leicht schmurgelte. Der Assistent und der Operateur hatten beide sehr lange Bauchpinzetten, mit denen sie kleinste Arterien und Venen zukniffen und diese dann durch kurze Hitzeschocks versiegelten. Normalerweise wusste die Instrumentenschwester vom Verlauf der OP her automatisch, was die beiden Chirurgen wann brauchten. Es wurde kein unnötiges Wort gesprochen. Jeder sah aus seiner Erfahrung heraus, welcher Handgriff dran war. Eine gute Instrumentenschwester wie Yon Chinier reichte dem jeweiligen Operateur dessen Lieblingsinstrument, ohne dass der den Blick heben oder auch nur einen Ton sagen musste. Er brauchte nur die Hand ausstrecken und die Pinzette nehmen. Oder den Tupfer. Oder das Nahtmaterial. Oder einen Spezialhaken. Oder ein Bauchtuch. Oder. Es war schon immer ein Sport unter den Instrumentierenden gewesen, intuitiv vorherzusehen, was wann dran war und alles bereitzuhalten, was der Chirurg brauchte. Mitdenken, ohne vorzugreifen. Das war das Geheimnis jeder gelungenen OP. Ein Tanz der Hände. So hatte es Röhricht für sich getauft. Und er wollte das auch irgendwann einmal selbst beherrschen. Nicht so sehr im lässigen Humor des Oberarztes Goldner, sondern in der knurrigen Perfektion des Chirurgen Semke lag einer der Gründe, warum der Weiterbildungsassistent sich auf die chirurgische Stelle beworben hatte. Darum hielt er gerne Haken, achtete auf Kleinigkeiten, versuchte sich Handgriffe zu merken und bewunderte die eingespielte Kommunikation zwischen Operateur und seinem Team. Es fühlte sich an wie ein Flirt. Aber heute war nicht Jon oder eine ihrer Kolleginnen im Saal, es gab eine Ausnahmesituation. Jon war im Urlaub, weit weg. Zwei ihrer Kolleginnen hatten sich krank gemeldet und die vierte aus ihrem Saalteam war im OP1 beschäftigt. Die anderen wurden als Springer gebraucht. Aber heute gab es nur einen Springer für zwei Säle. Der bzw. die musste auf Zuruf sterile Instrumente und Siebe bringen, doppelt verpacktes Nahtmaterial und Geräte bereitstellen und auf eine sorgfältige und geschulte Art und Weise anreichen, sodass alles, was sich im OP-Bereich befand, steril blieb. Als es hieß, der Bauch würde geöffnet, hatte die Springerin ein neues Instrumentensieb aus dem Sterilisationsraum gebracht. Sie hatte das alte Sieb mit dem benutzten Endoskop in den Steri gebracht und zum Vorsäubern in die Desinfektionslösung gelegt. Für zwei Säle zuständig zu sein, das ging eigentlich nicht. Dann lief alles langsamer. Das Anästhesiepersonal durfte bei den OP-Schwestern nicht aushelfen, denn die kannten sich nur in den vorderen Räumen zur Narkoseeinleitung aus und hatten ihre eigenen Schränke und Instrumente streng getrennt vom Sterilgut der OP-Schwestern. Man konnte nur beten, dass der Saalspringer ausgeschlafen war, denn Flüchtigkeitsfehler waren in diesem Bereich fatal. Es gab einen alten Witz, der lautete: Was ist das grüne Tuch zwischen Anästhesist und Operateur während einer Operation? Die medizinisch korrekte Antwort ging so: Das Tuch teilte den sterilen vom unsterilen Bereich ab und war als Trennlinie unbedingt zu beachten. Egal von wem, auf Übergriffe stand die soziale Todesstrafe. Was in ärztlichen Kreisen immer, und zwar absolut immer, ein Riesenanschiss war, weil das OP-Gebiet sofort als kontaminiert betrachtet wurde und aufwendige Gegenmaßnahmen ergriffen werden mussten. Ein Anästhesist war auf seiner Seite zwar für Leben und Tod des Patienten zuständig, aber er oder sie diente stumm und unauffällig demjenigen, der als Handwerker auf der anderen Seite die Reparatur durchführte. Der Held des Geschehens war also stets der Operateur, woraufhin sich der Anästhesist auf der unreinen Seite mit besagtem Witz rächte. Das trennende Tuch ist die Bluthirnschranke. Auf der einen Seite ist das lebenswichtige Gehirn, auf der anderen Seite nur das ganze Blut. Semke, der solche Scherze liebte, musste jedoch all dies ausblenden. Er konnte und durfte nur für seinen begrenzten Bereich innerhalb des OP-Teams mitdenken und musste sich darauf verlassen, dass die Zuarbeit der Anästhesie und die Logistik stimmten, was heute eindeutig nicht der Fall war. Die Ausnahmesituation bestand nämlich darin, dass ein Freelancer von extern kurzfristig herbestellt worden war, um den OP-Betrieb aufrechterhalten zu können. Hätte man allzu viele OPs abgesagt, wegen Krankheit oder anderer Widrigkeiten, wären dem Haus tausende Euro verloren gegangen. Den angeforderten OP-Leiharbeiter von der Zeitarbeitsfirma, der sich heute zum Dienst in der KBS gemeldet hatte, konnte man aber nicht als Springer einsetzen, denn er kannte die örtlichen Gegebenheiten nicht. Also blieb nur, sich irgendwie mit dieser externen Fachkraft zu arrangieren, die im optimalen Falle nicht rumdiskutierte, sondern ihr Bestes gab. Diese Menschen waren mitunter miserabel bezahlt von ihren Verleihern, arbeiteten unter Druck und immer woanders und waren dementsprechend nach einiger Zeit schlecht motiviert. Ab und zu wurde jemand von einem Krankenhaus zu halbwegs guten Konditionen auf eine frei werdende Stelle unbefristet übernommen.
Dann wiederum gab es aber das Problem, dem Schichtdienst mit unbezahlten Überstunden ausgeliefert zu sein. Jeder versuchte in diesen wirtschaftlich unruhigen Zeiten seinen Hintern an die Wand zu bekommen. Auf dem Marktplatz der Großen wollten alle beweglich bleiben. Festanstellung und planbare Dienste waren so retro. Dies gab den Hintergrund, vor dem Semmel unter ohnehin schon schwierigen Bedingungen versuchte, das Leben seines Patienten durch den operativen Eingriff nicht zu gefährden. Ein Instrumenteur im Team, der die Handgriffe nicht kannte oder sich dumm anstellte und dem man wie einem Anfänger alles erklären musste, war wie operieren mit Handschellen, wie Goldner scherzhaft meinte. Semki nahm es weniger leicht. Er wusste nicht, ob dieser Pfleger von der Firma morgen auch wieder hierher geschickt wurde oder in ein anderes Krankenhaus. Er hatte darum auch nicht die Geduld, ihm seine Vorgehensweise beim Operieren zu erklären. »Sagen Sie ihm, was er anreichen soll«, zischte der Operateur seinem ersten Assistenten zu. »Ich brauche die volle Konzentration auf den Situs. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir für so einen komplizierten Eingriff einen externen kriegen. Kann man den nicht austauschen?« »Im Knochensaal steht Sandy, die hat aber noch nie einen Bauch instrumentiert«, warf die Springerin ein, die den Raum gerade betreten hatte. »Der Oberarzt weiß Bescheid. Er lässt ausrichten, dass er die Sprechstunde in Ruhe zu Ende machen wird. Sie brauchen sich seinetwegen nicht zu beeilen.« »Wenigstens das«, seufzte Semki und richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf die angefangene Arbeit.